أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البقرة 153-163. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. يا أيها الذين آمنوا أو diejenigen die glauben. Die Gläubigen werden angerufen. Wer sind die Gläubigen? Wir werden angesprochen. Ista'inu bis-sabri was-salah. Sucht Hilfe in der Geduld und im Gebet. Inna Allah ma'as-sabirin. Wahrlich, Allah ist mit den Geduldigen, mit den Standhaften. Das Wörtchen Ya ayyuha, das hatten wir schon bei der Aya, wo es hieß Ya ayyuhan nas, o ihr Menschen. Und wir hatten gesagt, dass das eine Anrede ist, die eine starke Betonung in sich trägt. Also ist etwas Wichtiges, was folgt. Ja, ayyuha besteht eigentlich aus drei kleinen Wörtchen. Ja, Anrufpartikel, also das hätte schon gereicht, nur zu sagen ja, das hätte schon gereicht. Aber mit ayyu und mit ha wird das Ganze noch verstärkt und betont. Und die Aufmerksamkeit des Gerufenen wird wirklich auf die Botschaft gezogen. Ja, ayyuhalladhina amanu, die Gläubigen, die Iman haben, die Iman behaupten von sich, die werden angesprochen. Sie sollen ista'inu. Dieses Wörtchen haben wir schon, oder lesen wir oft in Surah Al-Fatiha. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Dich allein bitten wir um Hilfe. Genau dasselbe Wort ist hier auch gebaut. Ista'inu. Hilfe. Beistand suchen. Und zwar wo? Wo sollen wir Beistand suchen? Wo sollen wir Hilfe suchen? In der Geduld und im Gebet. Das Wörtchen sabr übersetzen wir immer als Geduld, aber es ist Geduld ist im Deutschen ein bisschen etwas Passives. Ja, man geduldig etwas aushalten, etwas über sich ergehen lassen. Aber Sabr ist nicht nur etwas passiv aushalten, sondern auch standhaft auf einer Sache bleiben. Standhaft, etwas festhalten, etwas weiter betreiben, standhaft auf einer Sache, beständig bleiben. Das ist also auch etwas Aktives. Und was Salah? As-Salah ist das Gebet. Die letzten paar Ayat hat Allah subhanahu wa ta'ala uns Allah sagte, faskuruni azkurkum, so gedenkt meiner und ich gedenke eurer. Washkuruli wa la takfurun, und seid mir dankbar und seid mir nicht undankbar. Verleugnet nicht meine Gaben, meine Ni'ma, die ich euch erteilt habe. Und in den Ayat davor hat Allah uns subhanahu wa ta'ala uns, indem er uns Ummatun Wasata nannte, die beste Umma, und uns erklärte, dass wir die beste Qibla haben, die beste Gebetsrichtung, dass er uns den besten und einen ganz besonderen Propheten uns schenkte, sallallahu alaihi wasallam. Mit all diesen Sachen sagte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er nun seine Ni'ma, seine Gnade, seine Gunst an uns vollendet habe. وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ. Und damit ich um meine Ni'ma, das war in dem Vers, den wir, der vorletzte Vers vom letzten Mal, فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ. Und auf das ich meine Gunst auf euch vollende. Und diese Gunst, hatten wir gesagt, ist die Gunst, dass wir in der Gestalt unseres Gesandten sallallahu alaihi wasallam den besten Propheten haben, der uns auf eine ganz besondere Art und Weise den Islam mit Allahs Erlaubnis, mit Allahs Befehl gelehrt hat. Und dafür sollen wir also faskuruni azkurkum, wir sollen Allah gedenken, und dann gedenkt Allah auch unserer. Und wir sollen Allah dafür dankbar sein. Wir sollen Allah danken, dass wir die beste Gebetsrichtung haben, dass wir Ummatan Wasata sein dürfen. Dass wir, wie wir schon öfters auch gesagt haben, dass wir nach Bani Israel nun diese große Stellung, diese große Verantwortung auch bei Allah innehaben dürfen, dass wir jetzt nach den Propheten, weil kein anderer Prophet mehr kommen wird, diese große ehrenvolle Arbeit der Propheten weiterführen dürfen, nämlich die Menschen zum Islam, zum Koran, zum Buch von Allah einzuladen. Dafür sollen wir dankbar sein. Aber wenn wir heute eine Umfrage machen würden, bei allen Muslimen auf der ganzen Welt, dass wofür seid ihr dankbar in eurem Leben, dann würde bestimmt alles Mögliche gesagt werden. Meine Gesundheit, mein Reichtum, mein dies, mein das. Aber ich denke, wenige würden darauf kommen. Ich bin dankbar dafür, dass Allah mich zur Umma gehören lässt und dass diese Umma diese große Aufgabe haben darf, nämlich andere Menschen zum Islam einladen zu dürfen. diese große Aufgabe, die so viel Belohnung in sich trägt, dass sie diese Aufgabe erledigen darf. Ja, das ist eine Ehre, diese Aufgabe zu haben. Und Allah sagt, seid dankbar dafür. وَلَا تَكْفُرُوا und seid nicht undankbar. Und wir sehen am Beispiel der früheren, an Bani Israel, wie wir lange in Surat al-Baqarah durchgenommen haben, dass Bani Israel ja auch mal diese Aufgabe von Allah erhalten hatte. إِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ich habe euch über alle Welten bevorzugt, sagt Allah im Koran zu Bani Israel. Und sie bekamen Propheten und Bücher von Allah, aber was sie nicht taten, sie waren nicht dankbar dafür. Sie waren nicht dankbar dafür. Allah sagt, und sie waren ungehorsam. Sie töteten einige ihrer Propheten. Sie diskutierten mit ihren Propheten viel. All die Fehler, die wir schon im Detail in Surat al-Baqarah durchgenommen haben. Also, mit anderen Worten, sie gingen mit der Ni'ma von Allah, dieser Aufgabe, diese Ehre, Propheten zu haben, diese Ehre, andere Menschen zum Islam einladen zu dürfen, mit dieser Ni'ma, mit dieser Gabe, gingen sie nicht dankbar um. Sie erkannten diese Gnade von Allah nicht an als Gnade. Und deswegen galt dann für die auch nicht dieses Versprechen, wo Allah sagt, Faskuruni, so gedenkt meiner, Askurkum, ich gedenke eurer. Also erst müssen wir Allahs gedenken, dann gedenkt Allah unserer. Und Bani Israel ist diese Aufgabe nicht, hat diese Aufgabe nicht gemacht. Und deswegen sehen wir auch, dass im Koran, wie sie dann beschrieben werden, dass sie mit Zorn von Allah geschlagen wurden, dass auf sie Erniedrigung und Armut herabkam. Und wie wir schon in der Geschichte auch einen kurzen Überblick gemacht haben, dass in der Geschichte immer wieder mit Bani Israel sehr schlimme Sachen passiert sind. Und natürlich ein Gläubiger fragt sich, das sind doch Gläubige gewesen, warum hat Allah das zugelassen? Aber die Hilfe von Allah ist an Bedingungen gebunden. Wie Allah hier auch sagt, gedenkt meiner, ich gedenke eurer. Aber wenn ihr meiner nicht gedenkt, ja, geht mir heute zum Beispiel auf eine Hochzeit von ganz normalen Muslimen, auf ein Fest von ganz normalen Muslimen, auf eine Versammlung von ganz normalen Muslimen. Ich meine ganz normale, so die Umma halt, nicht die besonders Praktizierenden, die Extremen, nicht die ja die sehr wenigen sind. Die werden ja direkt als neben der Gesellschaft laufend betrachtet, die wirklich alles praktizieren. Die sind ja schon extrem, das sind die Frommen. Aber die normalen Menschen, die nicht fromm sind, die sich aber trotzdem natürlich als Muslime verstehen, als Teil der Umma verstehen, wie viel Dhikr sehen wir da in deren Leben von Allah Ta'ala? Und wie viel soll dann Allah dieser Menschen dann gedenken? Und wir sind alle Teil einer Umma, wir sagen nicht dieser Menschen, wie viel soll dann Allah unserer gedenken, wenn wir Allah überhaupt nicht gedenken? Washkuruli, und wie viel sind wir Allah dankbar dafür, dass Allah uns diesen Propheten, diesen Koran, über Koran sagt Allah in diesem selben Buch, dass فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا und darüber sollen sie also sich freuen, über den Koran, den wir von Allah erhielten, darüber sollen wir uns freuen. Aber wir sehen, dass wir uns heute für alles Mögliche freuen, alles Mögliche wertschätzen, für alles Mögliche uns wetteifern, unsere Energie investieren, aber nicht um diesen Koran wirklich zu verstehen oder geschweige denn umzusetzen. Und Allah erteilte uns also in den letzten paar Ayat die Aufgabe, dass wir für diese Gnade, für diesen Propheten, für diesen Dien, für diesen geraden Weg, den Allah uns erwiesen hat, geschenkt hat, dass wir dafür dankbar sein sollen. Washkuruli. Und Shukr, haben wir schon gesagt, ist ja nicht nur dankbar sein und sagen Danke, sondern auch diese Gnade, die man bekommen hat, so umsetzen, wie derjenige, der dir diese Gnade gegeben hat, es sehen möchte. Ja, wir hatten letztes Mal gesagt, dieses Beispiel, dass wir haben Augen von Allah bekommen. Unsere Dankbarkeit jetzt ist, dass wir diese Augen so benutzen, wie Allah es möchte. Und nicht damit etwas machen, was Allah verboten hat. Oder wir sind dankbar für unsere Ohren, dann hören wir auch mit diesen Ohren, inshallah, nur das, was Allah erlaubt hat oder womit er zufrieden ist und benutzen sie nicht für etwas, was Allah Ta'ala unzufrieden macht. Das ist Dankbarkeit. Also Dankbarkeit ist nicht nur ein Lippenbekenntnis, sondern muss sich dann auch im richtigen Gebrauch der Sache äußern. Wir hatten als Beispiel auch gesagt, dass wenn wir jemandem ein ganz schönes Kleid schenken oder etwas Schönes zum Anziehen und wir sehen, dass derjenige dann eine Woche später damit sein Fenster putzt, dann sagen wir auch, Subhan, du warst nicht dankbar für dieses Geschenk. Ja, auch wenn wir es ihm nicht vielleicht sagen, aber wir denken dann, dem schenke ich nichts mehr, weil guck mal, der war nicht dankbar, er hat mein Geschenk nicht anerkannt. Ja, und Shukr ist im wahren Sinne also Anerkennung dieser Sache, die man bekommen hat. Und wir sollen also diese Ni'ma, die Gnade von Islam, von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, die Lehre, die er uns gab, dafür sollen wir Shukr zeigen. Und auch unsere Aufgabe als Ummatan Wasata, ja, wer noch mal wissen möchte, was Ummatan Wasata ist, der soll sich den letzten Vortrag anhören. Wir sollen diese Aufgabe, die der Ummatan Wasata gegeben wurde, sollen wir dankbar entgegennehmen und auch umsetzen. Wenn wir das anfangen umzusetzen, wenn wir anfangen, die Menschen zum Islam einzuladen, und wie fängt man an, Menschen zum Islam einzuladen? Indem man vor allem erstmal selber praktiziert. Und was braucht man, um zu praktizieren? Wissen. Also, sobald ihr auch anfangt, nur zu lernen, um selber zu praktizieren, sobald ihr anfangt, euch selber zu ändern, dann kommen die Prüfungen auf euch zu. Dann kommen Prüfungen auf diesem Weg, der zu Allah führt, sind Prüfungen vorprogrammiert. Deswegen sagt Allah, Ya ayyuhalladhina amanu, ista'inu bis-sabri was-salah. O diejenigen, die ihr glaubt, sucht Hilfe in der Geduld, in der Standhaftigkeit und im Gebet. Inna Allaha ma'as-sabirin. Und wisst, Allah ist wahrlich mit den Geduldigen, mit den standhaft Ausharrenden. Dann ist Allah mit euch. Wenn ihr nicht vor der Prüfung weglauft und sagt, oh Gott, das ist mir zu schwer, ich gebe das alles auf, mir war die Bequemlichkeit von vorher viel lieber. Wer das macht und das trotzdem weitermacht und etwas aushält, trotz Hindernisse, trotz Härte, trotz Opfer, trotz Entbehrungen, dann inna Allaha ma'as-sabirin, mit solchen ist dann auch Allah. Mit solchen ist seine Hilfe, seine Unterstützung, sein Schutz. Mit solchen Menschen ist Allah subhanahu wa ta'ala das Versprechen, dass azkurkum, ich gedenke auch eurer. Und natürlich jetzt nicht nur Prüfungen, also wir sollen Allahs Hilfe suchen, durch Geduld und durch Gebet. Und das natürlich auch für jedwede Prüfung. Also nicht nur Prüfungen, die uns begegnen aufgrund unseres Praktizierens der Religion, sondern auch Prüfungen jeder Art, die uns in einem Leben, einem normalen menschlichen Leben, nun mal erwarten werden. Dunya ist, wie kann man sagen, ein Haus der Prüfung. Jeder, der in dieser Dunya sich aufhält, ist in dem einen oder anderen Test verwickelt. Wir sehen oft, wir machen den Fehler, oder Shaitan bringt uns auch dazu, dass wir oft nur unsere eigene Prüfung sehen. Zum Beispiel, wir haben kein Geld oder nicht so viel Geld, dann sehen wir all die Menschen, die so viel Geld haben. Und vergessen dabei ganz, dass okay, die haben vielleicht Geld, aber vielleicht haben die dafür 10 andere Sachen nicht, die wir wiederum haben. Der eine hat keine Gesundheit, der andere hat keine gute Familie, der andere hat vielleicht einfach schlechten Charakter. Das ist auch eine Prüfung von Allah, dass man einen schlechten Charakter hat. Etc. etc. Also, jeder hat eine besondere Art von Prüfung, die er bestehen muss, denn in dieser Welt wird keiner, das Leben dieser Welt wird keiner verlassen, ohne von Allah auf die eine oder andere Weise geprüft zu werden. Und wir sollen also nicht, wenn eine Prüfung kommt, dann auf so eine Art und Weise reagieren, dass selbst die guten Dinge, die wir haben, dass wir die auch verschwenden und nicht richtig benutzen können. Dass wir die auch nicht richtig umsetzen können, weil wir unsere Reaktion uns dann daran hindert, unsere Talente richtig auszuleben. Also wo ist die Lösung, wenn eine normale Prüfung, die jedem von uns treffen kann, und dann im Besonderen eine Prüfung, die aufgrund deines Islams dich trifft, was ist die Lösung? Soll man von dem, was man getan hat, ablassen? Jetzt zum Beispiel, jemand hat angefangen zu beten und seine Familie bedroht ihn jetzt. Sagen wir mal. Soll er jetzt das Gebet lassen? Weil natürlich ist ja hart, die Familie bedroht mich, soll ich dann, die naheliegende Lösung ist ja, die Shaitan immer dann einfach auch immer nahelegt, dass er, komm, lass das Gebet doch. Ja, Allah will doch nicht, dass deine Familie mit dir böse ist. Ja, oder solche Sachen wird er uns einflüstern, dass nein, Allah sagt, sucht Hilfe in Geduld und in Gebet. Haltet aus. Und um das auszuhalten, betet. Redet mit Allah. Verbeugt euch vor Allah. Sucht Hilfe direkt bei dem, der euch helfen kann. Nicht, wir telefonieren erstmal die halbe Stadt ab, bevor wir uns zum Gebet begeben, um mit Allah unser Problem ihm zu berichten. Und die Lösung ist niemals, die gute Tat, die man macht, zu lassen. Und Sabr, diese Standhaftigkeit, ist verschiedene Arten. Eine Art von Sabr ist, dass man sich von dem Verbotenen oder von Sünden, also das, was Allah verboten hat, dass man sich davon fernhält. Also dieses Fernhalten, das ist Sabr. Wie zum Beispiel Allah hat das lässt dann verboten. Ja, und manchmal ist das schwer, manchmal liegt sie auf der Zunge, du willst etwas über die und die, die sagen und fühlst dich völlig im Recht, aber du hältst es aus, du hältst deine Zunge im Zaum und hast Sabr, und das ist eine Art von Sabr, sich nämlich von dem Verbotenen fernzuhalten. Dann ist eine zweite Art, die Dinge, die Allah verordnet hat, oder die Pflicht sind, die guten Dinge, dass man die praktiziert. Das Gebet, das Fasten, Hijab zu tragen für die Frau. Die Wahrheit immer zu sagen. Und die Wahrheit immer zu sagen, ist wirklich etwas, was besonders heutzutage vielleicht, oder vielleicht auch zu jeder Zeit, den Menschen wirklich schwerfällt. Aber das auszuhalten, auch gegebenenfalls Verluste zu ertragen, weil man die Wahrheit gesagt hat. Und natürlich ist es viel einfacher, zum Beispiel reich zu werden, wenn man hier und da lügt. Oder sich mehr Freunde zu machen, wenn man hier und da lügt. Oder andere Dinge sind viel einfacher, wenn man hier und da ein wenig nachhilft oder betrügen könnte. Aber das alles auszuhalten, weil Allah das verordnet hat, Wahrheit zu sprechen, und weil Allah das zur Pflicht gemacht hat, das ist auch eine Art von Sabr. Und Ibn Kathir ist der Meinung, dass diese zweite Art, nämlich die, den Gehorsam aus, durchzuhalten, dass das mehr Ajr einbringt. Und dann gibt es eine dritte Art von Sabr, nämlich die Prüfungen oder die Härten, die einen treffen können, oder die Unglücksfälle, die einen treffen können, die auf eine gute Art und Weise auszuhalten. Also ohne Dinge zu äußern, die Allah unzufrieden machen. Oder ohne Dinge zu tun, die, die Allah unzufrieden machen. Wie zum Beispiel, man verliert einen lieben Verwandten oder man wird von einer schrecklichen Krankheit getroffen, dann nicht auf eine Art und Weise reagieren, die Allah anklagt. A'udhu billah. Oder schlechte Worte über sein Schicksal äußern. Oder sich an den Haaren zu zerren. Oder seine Kleider zu zerreißen. Ja, wir kennen das hier vielleicht nicht so, aber es gibt Kulturen, wo das wirklich praktiziert wird. Man äußert sein Leid, indem man sich wirklich gehen lässt. Und dieses Gehen lassen, davon soll man sich zurückhalten, man soll Sabr haben, standhaft bleiben auf der, auf diesen Gedanken, dass nein, mich trifft nur, was Allah für mich geschrieben hat. Mich trifft nur, was Allah für mich geschrieben hat. Und ich konnte dieser Sache nicht entgehen. Das ist ja dieser Glaube an das Schicksal. Dass man, der Mu'min ist immer ruhig in diesem Gedanken, dass er weiß, nee, wenn mich das jetzt getroffen hat, dann muss ich jetzt damit zurechtkommen und es sollte mich gar nicht verfehlen. Das ist kein Zufall, dass mich das getroffen hat. Das war für mich geschrieben und genau so muss es jetzt auch sein. Und dann kann man auch leichter diesen Gedanken ertragen und natürlich dann noch zusätzlich Hilfe bei Allah in Geduld und im Gebet suchen. Über Ibn Abbas radiallahu anh gibt es eine Überlieferung. Er erfuhr, dass sein Bruder starb, gestorben war, und er war gerade auf dem Reittier. Er war gerade auf dem Reittier und erfuhr, dein Bruder ist gestorben. Und als er das erfuhr, stieg er ab von seinem Reittier und betete direkt 2 Raka für Allah. Subhanallah. Also hier sehen wir umgesetzt diese Ayah in aktiv umgesetzt, dass er suchte sofort Hilfe im Gebet und natürlich in der Geduld bei Allah, um diese schreckliche Nachricht zu verarbeiten. Das ist Verarbeitung. Das ist Verarbeitung, dass man direkt sich an den wendet, der dir Unterstützung geben kann. Der, in dessen Hand dein Herz ist, der dein Herz ruhig machen kann. Direkt gehst du zu ihm und sagst so, Allah, bitte gib mir Geduld. Allah, bitte lass mich diese Prüfung tragen. Und nicht erstmal seine Unruhe noch mehr mehren, indem man Hilfe sucht bei anderen, die genauso schwach sind wie einer selbst. Über Rasulullah s.a.w. wird auch gesagt, ein Hadith, das in der Tafsir von Jazairi zitiert wird, dass إِذَا حَزَبَهُ أَمْرًا فَزِعَ إِلَى الصَّلَاةِ, dass als Rasulullah s.a.w., wenn ihn eine Angelegenheit groß war oder schwer war, dann eilte er zum Gebet. Unser Gesandter sallallahu alaihi wasallam, dem alle vorigen und kommenden Sünden vergeben waren, der Engel um sich herum hatte, die ihn bei einem Problem direkt zu Hilfe eilen konnten. Ja, ihr erinnert euch, dieser Engel des Berges, der kam und sagte, ja Rasulullah, diese Menschen haben mit dir das und das gemacht, soll ich die Berge über sie, also soll ich sie einquetschen in den Bergen? Also solche Mittel hatte Rasulullah zur Verfügung. Nichtsdestotrotz, sobald ihm eine Angelegenheit schwer war, war er nicht gemütlich oder verließ sich darauf, dass er ja der Gesandte ist, sondern er eilte zum Gebet und etablierte damit für uns eine wunderschöne Sunna, die für uns alle umso mehr gilt, weil wir viel schwächer und eine niedrigere Stellung haben als der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam. Und das ist auch, wenn wir den psychischen Aspekt davon auch betrachten, dass wenn man ein Problem hat Und dann nicht sich in die Decke eingräbt und erstmal weint und Ausubillah, wie in der Jahiliyyah, so traurige Musik dran macht, um das noch mehr zu verstärken und sich mit Süßigkeiten vollstopft, ja. Das ist nicht haram, ich sage nicht, dass es haram ist, astaghfirullah, aber ich sage nur, es ist nützlicher, und Allah möge uns allen helfen, das zu praktizieren, dass man aufsteht, erstmal sich waschen geht, Wudu macht, auch dieses kühlende Wasser, das hat auch in Therapien wird das jetzt mittlerweile auch eingesetzt, Wassertherapie heißt das, und das nimmt dann schon, also 20-30% deiner Trauer schon mal wird weggewaschen. Wirklich im wahrsten Sinne des Wortes weggewaschen. Und dann im Gebet und dort dann reden können. Sich alles von der Seele reden zu können und in dem Bewusstsein, dass hier redest du jetzt gerade mit jemandem, der das alles ändern kann für dich. Der die wahre Macht hat über diese Angelegenheit. Und das macht den Menschen, wenn Iman da ist, gibt den Menschen ein gewisses Maß an Kraft und an Ruhe, mit dem er, durch die er das Problem dann besser und für seinen Iman nützlicher ertragen kann. Und hier wird gesagt, oh ihr Gläubigen, sucht Hilfe in Geduld und Gebet. Das müssen wir auch nochmal im Kontext von, wenn ihr euch erinnert, wie hat der zweite Juz angefangen? Er fing an mit Sayaqulu Sufaha. Die Toren von den Menschen werden sagen. Und dann wurde einige Ayat über diese Einwände von den Juden und von den Munafiqin gesprochen, dass sie, wenn ein Befehl von Allah kommen wird, eine Änderung des Befehls etc., das haben wir am Anfang schon besprochen, dann werden sie Einwände machen. Und diese Einwände sind für jeden Menschen, diese Propaganda gegen die Religion und gegen Allah und gegen den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, die die Generation damals schon ertrug und wir heute auch uns sehr gut damit auskennen. Ja, mach das Internet an, mach den Fernseher an. Wir werden immer wieder mit Sachen konfrontiert, die uns entweder traurig machen oder wütend machen, dass über die Religion, über Islam, Dinge gesprochen werden, die nichts mit der Wahrheit zu tun haben. Und natürlich, jeder von uns fühlt sich angegriffen. Und das auszuhalten, trotzdem den Dien weiter zu praktizieren, obwohl man weiß, wenn ich das jetzt praktiziere, dann wird mich die fast gesamte Gesellschaft dafür verachten. Wenn ich das jetzt praktiziere, dann werde ich genau zu denen gehören, die gerade da in der und der Sendung als Extremisten oder als Ähnliches beschrieben wurden. Und das auf sich zu nehmen, freiwillig und trotzdem weiterzumachen, das braucht Geduld und das braucht Standhaftigkeit. Und Allah sagt schon im Vornherein, dass wenn ihr glaubt oder die ihr glaubt, sucht Hilfe in Geduld und Gebet. Das beides braucht ihr. Das sind die Mittel, mit denen ihr das durchstehen könnt. Denn natürlich Propaganda oder die Abneigung anderer. Ja, der Mensch hat, jeder von uns hat diese menschliche Schwäche. Wir wollen die Anerkennung von anderen Menschen. Das ist ja diese große Prüfung. Das ist ja die große Prüfung, dass man, wenn man dann Muslim wird, sich Allah ergibt, dass man die Anerkennung der Menschen lässt und sich nur hinwendet zu der Anerkennung von Allah. Dass man nur noch von ihm anerkannt werden möchte. Wenn ihr wisst, wenn ihr die Sira zum Beispiel liest von Rasulullah, dass er als ca. 40 Jahre und in seinem Volk und in seiner Stadt als Amin, als Sadiq, als Wahrhaftiger, als Vertrauenswürdiger bekannt war. Ja, die Leute haben ihn geliebt oder ihm sehr vertraut. Und dann fängt er an, die Menschen zum Islam einzuladen und sich als Prophet den Menschen vorzustellen. Und von einem Tag auf den anderen hat er Feinde unter seinen eigenen Verwandten, die ihn davor noch so geliebt haben und als ehrlichen Verwandten respektiert haben. Hat er Feinde? Hat er Ausbilder, Schmähnamen, mit denen er zurechtkommen muss? Wird als Zauberer und Magier verleumdet? Verliert sein Ansehen in den Menschen? Das ist eine große Prüfung. Und genauso haben auch viele der Gefährten des Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, genau dasselbe durchgemacht. Und wir sollen nicht denken, dass wenn einen von uns dasselbe trifft, dass das etwas ganz Neues ist. Guck, was für schlimme Zeiten wir haben, oder guck, was heutzutage alles passiert. Das ist alles nichts Neues. Allah informiert uns hier im Koran schon und wir sehen es am Beispiel des Propheten, dass das alles die immer wiederkehrenden gleichen Schemen sind, nach denen das funktioniert. Diejenigen, die gläubig sind, werden geprüft, ist euer Glaube aufrichtig und wahr oder ist es ein reines Lippenbekenntnis? Ja, so wie diese Prüfung von der Gebetsrichtungänderung, dass Allah sagt, wir wollten damit wissen, wer dem Propheten folgen würde und wer auf seinen Fersen kehrt machen würde. Dafür kommen Prüfungen zum Beispiel. Wer folgt jetzt trotzdem dem Propheten, obwohl er überall als A'udhu Billah, als Magier bekannt gemacht worden ist. Wer wird ihm trotzdem folgen? Obwohl er sich damit keine Freunde macht. Das ist die Prüfung und Allah möge uns allen Standhaftigkeit geben. Und meistens ist es auch, subhanallah, man soll auch nicht diese Sachen zu groß machen oder auch denken, oh Gott, jetzt werde ich mein Leben lang alle Menschen zum Feind haben und meine Familie habe ich verloren und ne, das kann ja dem einen oder anderen passieren, besonders vielleicht konvertierten Menschen oder wenn man aus einem sehr unislamischen Hintergrund vielleicht kommt, dass man die erste Zeit wirklich mit Problemen zu kämpfen hat, dass zum Beispiel die Familie einen auf einmal nicht mehr sehen möchte, weil man jetzt betet zum Beispiel. Ja? Oder weil man jetzt sich äußerlich auch als Muslim zu erkennen gibt, durch gewisse Kleidung etc. Und manchmal oder meistens sind das auch zeitliche Prüfungen. Ja, wenn Allah dann sieht, dass dieser Mensch ist standhaft, der macht trotzdem weiter. Und auch wenn die Menschen sehen, Allah hat auch die Herzen dieser Menschen in seiner Hand, dann ändern die Menschen sich wieder. Dann sagen sie, okay, der ändert sich nicht, der bleibt jetzt so auf diesem Weg, entweder wir müssen mit dem zurechtkommen oder wir haben den halt verloren. Und meistens ist es so, dann mit Allahs Hilfe, dass die Familien dann auch wieder zurückkommen. Oder dass dann manchmal auch gewonnene Feinde wieder zu Freunden werden. Also wenn man auch ein bisschen durchhält, dann soll man auch nicht zu schwarz sehen. Allah kann die Dinge auch so ändern, wie er sie zuvor, also zu Feinden gemacht hat, kann er sie so auch wieder zu Freunden machen. Ja, wie zum Beispiel stellt euch ein Bach vor, oder ein Fluss, und in der Mitte des Baches ist ein Felsen. Ja, was? Das Wasser will vorbei, und das ist dieser Felsen. Aber der Felsen lässt sich nicht verrücken. Der Felsen steht standhaft auf seiner Stelle. Weil es ein Felsen ist, es ist kein Kieselsteinchen, das mal hierhin und dorthin fließt mit dem Wasser, sondern es ist ein Felsen, der standhaft, unverrückbar an seiner Stelle steht. Was macht das Wasser? Es teilt sich und fließt an beiden Seiten dran vorbei. Und so ist es manchmal auch mit Menschen, wenn die Menschen sehen, oh, der hat jetzt diesen Weg gewählt und der macht diesen Weg weiter, egal wie wir ihn ärgern, egal was wir dazu sagen, dann wählen sie selber einen anderen Weg oder eine andere Art, mit dir umzugehen, als dass sie weiter versuchen, dich zu ändern. Natürlich ist das von Fall zu Fall verschieden, aber man soll halt nicht zu schwarz sehen oder auch immer verallgemeinern und sagen, dass in meinem Fall wird es auf jeden Fall so und so sein, sondern man soll auch Hoffnung haben und auf das Beste vertrauen. Und natürlich auch jetzt, wenn wir besonders bei diesem Beispiel bleiben, dass jemand islamisch wird, anfängt zu beten, anfängt Hijab zu tragen und dann die Familie ihn dafür kritisiert, oder sogar boykottiert vielleicht, dann soll man diese Geduld auch nicht zu äußerlich tragen. Ja, manchmal reden wir viel mehr, als dass wir eigentlich wirklich praktizieren. Also dann auch nicht, das war nicht die Art und Weise des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, dass er jetzt mit den Verwandten gestritten hätte. Ja, ich bleib Prophet, da könnt ihr machen, was ihr wollt und ich werde das weitermachen. Er hat einfach weitergemacht. Und er hat in der ganzen Sira, in der ganzen Hadithen gibt es keine Begebenheit, wo er auf unverschämte Art und Weise mit seinen Verwandten geredet hätte, wo er den Respekt vor seinen Verwandten verloren hätte. Gibt es kein Zitat dafür. Sondern er hat immer trotzdem auf beste Art und Weise, obwohl er sie als Kafir und als Verleugner erkannt hat, hat er trotzdem nie das Niveau von guter Rede jemals verlassen. Und so sollen wir auch bleiben. Nicht, weil wir jetzt hier Sabr haben und weil wir jetzt islamisch sind, direkt das Niveau verlassen von Respekt, von Freundlichkeit, von auch ältere Ehren oder auch Verwandtenbeziehungen zu pflegen, das direkt alles über die Schulter werfen und denken, weil wir jetzt beten, haben wir jedes Recht, auch unverschämt oder frech mit anderen Menschen zu reden. Nein, so einfach ist das nicht. Sabr ist vielmehr, einfach bei der Tat zu bleiben, aber natürlich auf die beste Art und Weise und soweit Allah es erlaubt, ohne Menschen zu verletzen, unnötig zu verletzen. Soweit Allah Ta'ala die Grenzen von Allah ist, natürlich zulassen. Und allein für das Gebet selber auch, braucht man auch Sabr. Also wir sehen, Sabr und Salah sind beides zwei Sachen, zwei Mittel des Mu'min, die beide bis zum Ende des Lebens praktiziert werden müssen. Und auch um das Gebet zu praktizieren, brauchen wir auch selbst dafür Geduld.
وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتِ.
Und sagt nicht zu denjenigen, die auf Allahs Weg getötet wurden. Amwat, sie sind Tote. Nennt sie nicht Tote. Bei Badr, also diese erste Schlacht oder erste größere Schlacht, die die Muslime gegen die Ungläubigen führten, zur Zeit des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, das werden wir genauer in Surat al-Anfal besprechen, oder an einer anderen Stelle. Jetzt nur so viel, dass da zum ersten Mal soweit war, dass auf größerem, also auf mehr Leute als nur eine oder zwei, man sagt, circa 14 Leute wurden da von den Muslimen Shahid gemacht, also getötet. Die wurden getötet. Und das war der erste große Verlust, den die Muslime anhand der Kuffar zu erleiden hatten. Der Tod ist natürlich ein nicht wieder gut zu machender Verlust. Das ist nicht, zum Beispiel Besitz kannst du verlieren und kannst du wieder erarbeiten. Oder Krankheit kannst du kannst eine Krankheit erleiden und dann auch wieder gesund werden. Aber Tod ist etwas, was, da geht ein Mensch und der kommt nicht wieder. Und deswegen gab es natürlich auch dann von den Munafiqin, von Seiten der Munafiqin auch viel geredet, dass guck, jetzt sterben sogar eure Leute, und gab wieder viel Propaganda. Und Allah erklärt also hier in dieser Aya, dass nein, die auf Allahs Weg sterben, die ihr Blut sogar geben, also was ist das meiste, was wir geben können für Allah? Unser Leben. Das ist das Wertvollste, was wir haben, dass wir uns selbst hergeben für Allahs Religion, für die Etablierung, für den Schutz der Religion von Allah. Das ist gemeint mit Fisabilillah. Fisabilillah, auf dem Weg von Allah, also im Dienste an die Religion von Allah. Und wer in dieser Arbeit getötet wurde, sagt nicht zu ihnen, sie sind Tote. Ja, das Wort passt nicht zu ihnen. Das Wort ist für die Stellung, die sie jetzt haben, ist nicht angemessen für die Stellung, für die sie haben, sondern bal ahya'un walakin la tash'urun. Nein, vielmehr sind sie lebendig. Sie leben, aber ihr nehmt es nicht wahr. Ja, das ist der einzige Unterschied. Vorher habt ihr sie wahrgenommen und jetzt sind sie rein äußerlich für euch nicht mehr wahrnehmbar, aber das heißt nicht, dass sie nicht mehr in einer gewissen Art lebendig wären. Nein, vielmehr sind sie lebendig, aber ihr spürt es nicht. In Hadith von Muslim heißt es, also wo das ein bisschen erklärt wird, was da damit gemeint ist, dass die Seelen, also Rasulullah s.a.w. sagte, von Muslim, die Seelen der Märtyrer, also diejenigen, die auf Allahs Weg sterben, sind in grünen Vögeln drin. Die Seelen von Märtyrern sind in den grünen Vögeln drin und sie fliegen im Paradies, wo immer sie wünschen. Sie fliegen im Paradies umher, wo immer sie wünschen, sind vogelfrei im wahren Sinne des Wortes. Dann, wenn sie Zuflucht suchen, oder also wie sagt man, nach Hause gehen quasi, dann gehen sie in Lampen rein, das sind dann wie ihre Häuser, die unter dem Thron von Allah hängen. Was für ein Wohnplatz, subhanallah. Und euer Herr schaut auf sie und sagt dann, was wünscht ihr? Und sie sagen, was könnten wir mehr wünschen, wo du uns doch mit Gnaden gegeben hast, die du keinem anderer deiner Schöpfung gegeben hast. Allah wird die Frage wiederholen, und wenn sie verstehen, dass er sie fragen wird, bis dass sie antworten, werden sie sagen, wir wünschen, dass du uns zurück zum weltlichen Leben schickst, so dass wir für dich, also um deiner Willen kämpfen, bis wir auf deinem Weg wieder getötet werden. Subhanallah. Also das ist das Schönste, was ihnen einfällt. Das ist das Beste, was sie sich nochmal wünschen können. Bitte lass uns nochmal zurück zur Dunya, damit wir nochmal für dich getötet werden können. Weil das so eine ehrenvolle und wunderschöne Erlebnis war. Und Allah wird dann sagen, der Herr wird dann sagen, ich habe geschrieben, also das Gesetz, dass keiner zurück zum weltlichen Leben gehen wird. Also das ist ein Gesetz, das wird euch nicht gegeben werden, denn wer einmal Dunya verlässt und Akhira geht, der kann nicht zurück in Dunya gehen. Das ist ein Gesetz von Allah. Dann in Hadith von Ahmed sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dass die Seelen der Gläubigen, die Seele des Gläubigen ist ein Vogel, auf den Bäumen vom Paradies. Also dort ernährt sie sich. Auf den Bäumen vom Paradies, diese Seele ist ein Vogel, die sich ernährt auf den Bäumen des Paradieses, bis Allah sie zum Körper zurückschickt, wenn der Mensch auferweckt wird. Also das erklärt es vielleicht noch ein bisschen näher, dass also bis zur Auferstehung sind diese Menschen oder diese besonderen, also hier steht sogar nur Gläubige, im anderen Hadith heißt es genauer, die Shuhada sind in der Gestalt oder in dem in den kleinen Vögeln drin, also vogelfrei, können umfliegen, wohin sie wollen, bis dass sie dann auferweckt werden und dann zurück zu ihren Körpern geschickt werden. Subhanallah. Und wir sehen also hier, selbst der größte Verlust, in Anführungsstrichen Verlust, ist dann also in Wahrheit gar kein Verlust, weil man ja dann bei Allah so viel dafür bekommt. Weil man dann dafür bei Allah, also du gibst eine Sache und kriegst so viel dafür, wo ist dann der Verlust? Ja, wie zum Beispiel jeder kluge Händler oder jemand, der investieren will, der wird sagen, ja, jetzt gebe ich ja Geld, aber guck doch mal, wie viel ich dafür zurückbekomme. Ja, zum Beispiel, manche Leute sind vielleicht ängstlich und wollen nicht investieren und so. Und andere kluge Leute des Fachs, die sagen dann, nein, guck mal, jetzt investierst du, aber bald kommt das ja zurück zu dir. Und zwar mehrfach. Du musst auf den Nutzen achten. Und genauso soll der Gläubige auch auf die Wahrheit dieser Angelegenheit achten. In Wahrheit ist dieser Mensch höchst erfolgreich, obwohl er äußerlich gesehen schon getötet wurde.
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ.
Und wir werden euch sicherlich prüfen. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ Und la ist sicherlich, lam ta'kid, das ist eigentlich nur ein Buchstabe und der wird an die Wörter drangehangen, am Anfang drangehangen, um die Sicherheit dieser Tat auszudrücken. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. Und dann sehen wir nochmal, wala nablu, und dann annakum. Dieses nun, das steht, also mit Shadda drauf, das heißt auch nochmal, sicherlich oder gewiss. Und sicherlich werden wir euch gewiss prüfen. Also in diesem Wort, nablu annakum, sind zwei Verstärkungen oder Dinge, die ausdrücken, dass es gewiss, auf jeden Fall sicherlich passieren wird. Wir werden euch sicherlich prüfen. Gewiss werdet ihr geprüft werden. Und zwar mit was? Mit etwas von der Angst. Furcht. Jeder Mensch wird hier und da oder mal in seinem Leben Furcht erleiden müssen, Angst haben müssen. Das ist eine Prüfung von Allah. Allah wird uns gewiss damit prüfen. Wal-ju'i und dem Hunger. Hunger zu leiden, ist auch eine Prüfung. Wa naqsim min al-amwali wa al-anfus. Und Mangel an Besitz und an Seelen. Also, dass man zum Beispiel seinen Besitz verliert. Die Ernte nicht so ausfällt, wie man wollte. Dass man auf einmal sein Handel, sein Geschäft Konkurs macht. Dass man von seinem Besitz auf einmal unerwartet oder auch erwartet etwas verliert. Naqsim min al-amwal wa al-anfus und an Seelen das Sterben der lieben Menschen, die man gern hat. Das ist auch eine große Prüfung. Jemand verliert sein Kind, jemand verliert seine Eltern, jemand verliert seinen Ehemann, seine Ehefrau. Sein besten Freund. Was Samarat und an Früchten. Samar ist alles, was das Essbare einer Pflanze. Also Samar, wir sagen ja Früchte, aber nicht Früchte im Sinne von Obst, sondern Früchte im Sinne von alles, was Essbares aus der Erde kommt. Also auch Getreide kann man auch Samar nennen. Oder Reis oder Gemüse. Das wird alles Samar genannt. Also Mangel an Früchten. Mangel an Früchten. Wie das Beispiel mit der Ernte. Wie das Beispiel an ein Garten, wunderschön, hat voll am Blühen und richtig Früchte und man weiß, kommendes Jahr werde ich richtig gute Geschäfte machen und ein Wirbelsturm fickt alles weg. Prüfung. Aber wer das alles aushält, standhaft bleibt, weiter die Religion praktiziert, sich von Allah unzufrieden machenden Aussagen zurückhält, sich kontrolliert, gibt dann, verkünde frohe Botschaft den geduldig Ausharrenden. Die verdienen, dass man sie beglückwünscht. Ihr habt es geschafft. Für euch herzlichen Glückwunsch. Bushra, frohe Botschaft. Ihr kriegt Belohnung bei eurem Herrn. Ihr habt das nicht umsonst ausgehalten. Jetzt ist zwar was gegangen, hier habt ihr Besitz verloren, da habt ihr einen Verwandten verloren, hier seid ihr krank geworden. Das ist alles eigentlich äußerlich gesehen Verlust, aber Bushra, frohe Botschaft, herzlichen Glückwunsch. Nein, ihr habt bei Allah viel gewonnen dafür. Das ist nur jetzt, dass es kurz weg ist. Das war nur eine Prüfung. Allah wollte nur sehen, wie ihr reagiert und bald, schneller als ihr denkt, werdet ihr das alles bei Allah wiedersehen. Besser, schöner, vermehrt, in einer Form, die euch erst klar macht, wie wenig das eigentlich war, was ihr hier auf Dunya vermisst habt. وبشر الصابرين. Und das sind alles Dinge, die können oder die nicht können, die passieren in jedem Leben, ob Ungläubiger oder Gläubiger, ob auf dem Wege der Religion, dass man das alles erleidet, oder auf dem Wege der Dunya, dass man das alles erleidet. Jeder Mensch wird geprüft werden an einem oder anderen oder manchmal sogar an allen dieser Dinge, die hier genannt wurden. Und wenn wir doch sowieso geprüft werden, zum Beispiel jemand verbringt sein ganzes Leben damit, sich einen Riesenreichtum dieser Welt aufzubauen, sagen wir mal. Auf diesem Weg, im Dienste dieses Reichtums, diesen Weg, den er da geht, er muss arbeiten, er muss sich bilden, er muss investieren, er muss den Überblick behalten, er muss Verluste ertragen, all diese Dinge. Das ist ja auch nicht einfach. Reich werden ist auch nicht etwas, was man einfach so mit links einfach mal machen kann. Man hat auch schlaflose Nächte, man muss sein Reichtum verwalten, man muss Sorge tragen, dass es nicht weniger wird. Man muss es schützen vor Betrügern oder vor Dieben. Und wenn auf diesem Weg doch auch Prüfungen kommen, dann warum soll ich nicht lieber den Weg gehen, der im Dienste von Allah ist, und diese Prüfungen dann wenigstens mir gut schreiben lassen? Und noch mehr belohnt werden bei Allah, weil diese Prüfungen nämlich für Allah ertragen wurden. Ja, das ist doch ein kluger, ein guter Händler würde doch so besser dort investieren, wo es mehr Nutzen einbringt. Und warum investieren wir da nicht unsere Energie, unsere Zeit für etwas, was uns den besten Erfolg und Nutzen einbringen kann, nämlich diese Belohnung, große Belohnung von Allah, dass man auf in seinem Dienst, auf seinem Weg etwas erleidet. Ihr werdet sicherlich geprüft werden mit der Furcht, mit der Angst. Wenn wir uns jetzt angucken, natürlich Angst hat jeder Mensch. Also ich denke sogar, jemand, der keinen Glauben besitzt, der hat besonders viel Angst. Die Angst vor dem Tod, weil das so unbekannt ist und deswegen will man das auch aus seinem Leben völlig ausklammern. Ja, man will nur junge und gesunde Menschen im Fernsehen sehen. Ja, alles, was alt und schwach ist, das wird in besondere Heime abgeschoben, weil man das nicht auf den Straßen will man das nicht rumlaufen sehen. Ja, weil alles soll jung, schön und gesund sein, damit bloß nichts an diese Vergänglichkeit erinnert. Angst vor dem Tod. Dann Angst vor arm zu werden, Angst vor Armut. Ja, bloß nicht den Job verlieren, bloß nicht das machen, bloß nicht zu viel abgeben. Halt dein Geld für dich. Die anderen sollen selber gucken, wie sie zurechtkommen. Nichts abgeben, Angst vor Armut. Dann Angst vor dem Unbekannten, Angst vor Schicksalsschlägen. Weil alles kann ja passieren. Ist ja keiner da, der ein Kafir weiß ja nicht, dass Allah da ist, der alles regelt. Ja, der hat Angst vor Schicksalsschlägen, Angst vor allem Möglichen. Und wenn wir sehen dann, Angst auch, die man erleidet auf dem Wege der Religion. Da zum Beispiel, ein Beispiel, dass Rasulullah sallallahu als er in Medina schon wohnte, als die Muslime in Medina waren, hörten die Gläubigen eines Nachts ein lautes oder ein Geräusch außerhalb von Medina. Und das war zu einer Zeit, wo jederzeit ständig Gerüchte zu den Muslimen kamen, dass ja, die Ungläubigen machen sich bereit zum Kampf. Es kann jederzeit zum Kampf kommen. Ihr sagt, also sie waren sich im ständigen Bewusstsein von, die Feinde kommen bald, wir sind nicht in Sicherheit. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, in der ersten Zeit bat er auch, dass jemand ihn vor seiner Tür stehen möge, um Wache zu halten. Und dann sagt er, dann wurde das abgeschafft und er verließ sich dann quasi auf Allah. Aber es gab sogar eine Zeit, wo Wachen standen vor dem Haus des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Auf jeden Fall hörten die Gläubigen ein Geräusch außerhalb von Medina und einige Leute ritten raus in die Nacht, um zu sehen, was das war. Und sie sahen dann, wie aus der Dunkelheit der Prophet sallallahu alaihi wasallam schon am Zurückreiten war und sagte, das war nichts, keine Sorge, ich habe schon nachgeguckt, so ungefähr. Also was für eine Atmosphäre der Angst und Furcht und Unsicherheit, die diese Menschen, ich meine, die hätten jederzeit sagen können, okay, komm, wir schließen wieder Freundschaft mit dem Kuffar, wir machen das, was sie sagen, und wir geben das auf. Ich meine, wir wollen nicht so ein angsterfülltes Leben haben. Aber sie hielten das aus, warum? Damit der Islam gelebt werden konnte. Damit der Islam in Frieden gelebt und weitergegeben werden konnte und wir jetzt die Früchte davon genießen dürfen, dass der Koran in Mehrheit der Welt verlesen werden kann. Ja, wenn diese Gemeinschaft damals vernichtet geworden ist oder hätte diese Gemeinschaft damals aufgegeben, dann wo wäre der Islam dann weitergegeben worden? Allah möge sie dafür belohnen. Dann Hunger. Hunger kann auch so viele Ungläubigen erleiden, Hunger. Ja, zum Beispiel denkt man an die ganzen Menschen, das Kind, die Jugendliche, die wirklich keine Ahnung haben und in Drogenabhängigkeit geraten, weil sie einfach wirklich auch keine Perspektive haben und es nicht besser wissen meistens auch und die dann auch durch diese Drogengeschichten auf der Straße landen. Überleg mal, was für einen Hunger die erleiden. Es gibt Leute, also wenn ihr die Zeitung aufschlagt, die sterben an Unterernährung auf der Straße. Ja, oder die ganzen dritte Weltländer, wenn ihr euch da anguckt, was da an Hunger gelitten wird. Ja, für uns ist es ja völlig unvorstellbar, dass wir den Kühlschrank mal aufmachen und dass da nicht zu zwei Drittel mindestens gefüllt ist. Das ist für uns ja schon Armut, wenn der nur ein Drittel voll ist. Aber es gibt so viele Menschen. Und in Großstädten, guckt an die Ränder der Großstädte, guckt am Fuße von diesen Hochhäusern, wer da sich alles rumtummelt. Die Menschen, die auf der Straße leben müssen, die nicht es nicht sich leisten können, dreimal am Tag warm zu essen. Was dort an Hunger erlitten wird. Also Hunger ist auch etwas, was jeder Mensch erleiden kann. Oder auch, also unabhängig von Glaube oder Unglaube. Und wenn wir dann nochmal schauen, der Hunger, der auf dem Weg von Allah gelitten wird. Das ist eine Aussage von Aisha radiallahu an, dass manchmal verging ein Mond nach dem anderen, also Monate vergingen, ohne dass bei uns der Ofen angemacht wurde. Weil es nichts gab, was man kochen konnte. Subhanallah. Und das erzählt sie gerade ihrem Neffen, Orwa bin Zubayr. Und er fragte dann, oh Tante, wovon habt ihr denn überlebt? Also was habt ihr gegessen? Und sie sagte, von den zwei Schwarzen. Nämlich, damit meinte sie, Wasser und Datteln. Ja, so eine Eigenart in Arabischen, dass man zwei Sachen, die einander, also Datteln sind halt dunkel, schwarz, und deswegen nennt man das Wasser dann auch direkt schwarz, obwohl Wasser natürlich nicht schwarz ist. Aber die zwei Schwarzen, damit will man ausdrücken, Wasser und Datteln. Und das, wir sehen hier, subhanallah, dass die nächste Generation schon, ihr Neffe, Orwa, radiallahu an, dass er schon nicht mehr verstand, wie diese Menschen überleben konnten. Wie rasant sich das auch verändert hat, subhanallah. Und, aber trotzdem, diese Generation, die Gefährten des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, hatten mal so eine Zeit, und das war diese, besonders diese Anfangszeit, als sie nach Medina ausgewandert waren, vor allem, wo sie also so wenig hatten, der Führer der islamischen Gemeinschaft, der Vorsitzende, der Gesandte Allahs, dass zwei Monate bei ihnen, drei Monate nicht bei ihnen gekocht wurde. Und die haben sich nicht beklagt. Und haben Hunger gehabt. Oder dann, wenn ihr nachlesen, dass jeder über die Schlacht von Khandaq, die Grabenschlacht oder Grubenschlacht, dass Rasulullah und viele seiner Gefährten Steine auf ihre Bäuche gebunden hatten, damit sie den Hunger nicht so spürten. Steine auf den Bauch. Anstatt zu sagen, Moment mal, ich gebe das jetzt hier alles auf, ich kann den Hunger nicht mehr ertragen und ich schließe mich jetzt den Feinden wieder an. Oder ich gebe den Islam auf, ich kann das nicht mehr ertragen. Ja, zu keiner Zeit haben sie gesagt, nee, das ist mir zu viel, das kann ich nicht mehr opfern. Sondern sie opferten und opferten und opferten, und genau diesen Menschen wurde dann auch später geholfen und jede Entbehrung ihnen wieder auch zurückgegeben. Und spätestens in Akhira natürlich wird es ihnen zurückgegeben. Und Hunger und Mangel an Besitz, an Seelen, also dass jemand stirbt, und Samarat und an Früchten. Also was den Besitz angeht. Jemand verliert sein Haus, jemand arbeitet sein ganzes Leben, und kurz bevor er sein, gibt es so eine Geschichte von einer Schwester, die hat ganzes Leben war sie sehr beschäftigt damit zu sparen und für das neue Haus zu bauen und Gardinen zu nähen und passende Polstermöbelchen und all die Sachen. Und subhanallah, kurz bevor sie einziehen konnte, hat sie eine Krankheit bekommen. Ich glaube, es war Krebs, Allahu alam. Und ist in kürzester Zeit gestorben. Bevor sie das Haus einziehen konnte. Subhanallah. Obwohl das jetzt mit der Eier nicht gemeint ist. Aber Mangel an Besitz kann manchmal auch umgekehrt, dass wir nicht mehr fähig sind, den Besitz zu genießen. Was nützt es zum Beispiel einem sehr reichen Mann, dass er sehr viel Besitz hat, wenn er zum Beispiel eine Krankheit hat, die ihm nicht erlaubt, alles zu essen? Er muss eine strenge Diät anhalten, weil er sonst sterben könnte. Hier gibt es ja viele solche Fälle. Also dass sie umgekehrt quasi, dass man, der Besitz ist zwar da, aber du selber erleidest Mangel, weil du den Besitz nicht an die genießen kannst. Und natürlich, dass man Besitz, an den Mangel von Besitz leiden kann. Ich denke, da gibt es genug Beispiele, die jeder von uns auch im alltäglichen Leben beobachten kann. Dann wieder, wenn wir die Gefährten des Propheten Sallallahu und ihr Beispiel und ihr Vorbild betrachten, wie sie auf Fisabilillah, auf dem Weg von Allah, das erlitten, dann gab es eine Zeit, wo manche Gefährten des Propheten, vor allem die Ahle Suffa, die in der Moschee sich aufhielten, die ihre Häuser und ihre Handel und ihren Besitz verlassen hatten, um bei dem Propheten zu bleiben und bei ihm zu lernen, dass sie vor allem, es gab eine Zeit in ihrem Leben, wo sie noch nicht mal genug Stoff hatten, um ihren ganzen Körper zu bedecken. Ja, es wird überliefert, dass wenn sie beteten, dann hatten sie nur ein Tuch und davon bogen sie eine Ecke so um die Schulter, dass sie die Schulter halt ein bisschen bedeckt war. Und manche hatten noch nicht mal so viel. Sie mussten halt nur wie eine Hose gebunden das tragen, und damit das Mindeste wenigstens bedeckt ist, damit sie wenigstens das Gebet verrichten konnten. Und dazu hatten sie nicht mehr Stoff. Was, also so ein Grad von Armut, den wir uns überhaupt nicht mehr vorstellen können. Und den auch eine Generation später, nach den Sahaba, oder manche sogar, die Sahaba, die lange gelebt haben, selber in ihrem Leben noch gesehen haben, wie rasant sich das verändert hat. Aber manche Zeiten und manche Anforderungen fordern von uns gewisse Geduld und Standhaftigkeit. Hätten diese Menschen damals nicht ausgehalten, die wussten ja nicht, dass sich das bald wieder ändern würde, und hätten diese paar Menschen das nicht damals ausgehalten, dann wäre diese ganze Bewegung, die später dann bis nach Spanien und die wir heute noch erleben dürfen, nämlich dass der Koran auf der ganzen Welt bekannt ist, weitergegeben wurde, dann hätten wir das nicht genießen können. Allah möge sie belohnen. Subhanallah. Oder ihr kennt alle die Geschichte, die ich jetzt hier nicht lange im Detail erzählen möchte, von Mus'ab bin Umair. Ja, dieser Sahabi, der sehr reich war eigentlich, und er war in Mekka bekannt als, dass er die beste Kleidung trug und importierte Kleidung, also etwas sehr Teures, und immer sehr ein eleganter Mann war. Und er, als er Muslim wurde, seine Mutter ihn boykottierte, ihm kein Geld mehr gab, und er schließlich dann so arm war, dass er in nicht Fetzen, aber man sah das an seiner Kleidung, dass er jetzt ärmlich war. Und dann schließlich, als er dann, mashallah, Shahid gemacht wurde, also bei der Schlacht fiel und als Märtyrer bei Allah einging, hatte man noch nicht mal genug Stoff, um ihn ein Leichentuch ganz herzustellen. Sondern wenn man sein Gesicht bedeckte, dann liefen seine, also nicht Kaffern, weil man bedeckt einen Shahid sowieso nicht so wie einen normalen Toten, sondern ein Tuch, das man einfach über seine Leiche legen wollte, über seinen Körper legen wollte. Dieses Tuch war noch nicht mal groß genug, dass man seinen ganzen Körper auf einmal bedecken konnte, sondern wenn der Kopf bedeckt war, waren seine Füße frei, wenn die Füße bedeckt waren, war der Kopf frei. Und schließlich bedeckte man seinen Kopf und legte auf die Füße so Blätter und Sträucher von so einem gewissen Baum. Könnt ihr genau nachlesen. Also es ist nur eine Geschichte von vielen, die uns nur zeigt, dass inwieweit diese Menschen bereit waren zu entbehren, und dass egal was uns heute trifft, in irgendeinem Land, was irgendwo erlitten wird, dass das nichts Neues ist oder etwas, was beispiellos zum ersten Mal passiert, sondern alles schon von unseren früheren Vorbildern durchlitten wurde. Und vor allem, dass sie, die hatten keine Komplexe deswegen. Ja, wenn wir heute zum Beispiel arm sind oder uns nicht so viel leisten können wie andere, oder vor allem wegen der Religion hier und da etwas, wegen, zum Beispiel, wir können keine Zinsen nehmen, deswegen sind wir auch nicht immer, ne, haben nicht die neuesten Möbel und nicht die neuesten Anlagen und keine Ahnung. Ja, kann ja sein, dass jemand so lebt, aufgrund seiner Enthaltsamkeit, dass er dann direkt Komplexe haben muss. Ja, weil die Gesellschaft ihm dieses Gefühl gibt. Und das war damals auch schon so, aber die Sahaba haben sich nicht darum weiter gekümmert und haben ihr Selbstbewusstsein woanders gesucht. Nämlich, welche Stellung habe ich gegenüber Allah? Vor Allah, wie stehe ich da? Wir sehen also, dass sie das alles standhaft aushielten und deswegen dann auch wirklich die damalige Welt und bis heute wirklich veränderten. Eine Generation von Menschen veränderte die ganze damalige Welt. Ja, wenn wir uns auch die Geschichte von den Arabern der Jahiliyyah durchlesen, was waren die? Die waren ungebildet, ein sehr kriegerisches Volk, ja, ständig in irgendwelchen Blutfäden oder Schlachten oder sonst was verwickelt, ja, hatten keine produktive Leistung. Also sie hatten keine Industrie, keine besondere Kunst. Okay, Poesie war sehr gang und gäbe bei ihnen, aber auch nicht so, dass sie die Welt damit erfreut hätten. Also den Römern waren die egal, den Persern waren die egal, den damaligen Weltmächten waren diese Araber einfach egal, weil sie keine Wichtigkeit ihnen beimaßen, weil sie nichts Besonderes leisteten. Und innerhalb einer Generation, also diese Generation, die diese 23 Jahre die Erziehung des Propheten sallallahu alaihi wasallam unter seiner prophetischen Anführung erleben durfte, von ihm gereinigt wurde. Was macht diese eine Generation? Dann sehen wir Sahaba, die in China, in Spanien, in Zypern begraben werden und bis dorthin den Islam weitergetragen haben. Erfolgreich weitergetragen haben. Eine Generation. wie sie die Herzen der Menschen auch erobert haben und den Islam auf beste Art und Weise den damaligen Menschen als Geschenk dargebracht haben. Und das natürlich alles durch Schulung und durch Erhärtung durch diesen Prüfungen. Ja, warum ist eine Prüfung da? Warum ist eine Prüfung da? Um zu sehen, wie weit kann dieser Mensch gehen? Wie weit, was kann dieser Mensch tragen? Wie viel ist dieser Mensch bereit zu leisten? Wie weit kann der gehen? Kann der das überhaupt aushalten, diese Aufgabe entgegenzunehmen? Ja, dafür wird man dann geprüft. Wie zum Beispiel Gold auch, wenn das erstmal, wie sagt man, da im Schlamm gefunden wird, dann glänzt das auch nicht direkt so, wie wir das kennen. Gold wird erstmal mehrere Male erhitzt, flüssig gemacht, in Feuer getaucht, bis es dann irgendwann diesen Glanz bekommt, den wir so bewundern. Ja, und genauso die Menschen werden auch, bis sie glänzen, wie Gold sind, wertvoll sind vor Allah, werden sie auch in Prüfungen getaucht, immer wieder in Prüfungen getaucht, bis sie Gold glänzend, wertvoll vor Allah stehen. Und Allah sagt, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, Bushra für den, der das alles feststehend, standhaft aushält. Und wir sollen niemals denken, dass wenn wir vor dieser einen Prüfung weglaufen, dass dann uns nicht eine andere erwartet. Ja, diese Welt ist Haus der Prüfungen, ist ein Ort, wo Prüfungen nun mal sind. Und wenn wir die eine entgehen, um uns leichter zu machen oder um uns eine Bequemlichkeit noch zu erhalten oder um uns noch irgendwas zu ersparen, dann wir müssen uns gewiss sein, eine andere Prüfung wartet schon. Kein Leben ist leer von Prüfungen. Und wer standhaft das alles aushält, dann Bushra nicht nur, dass Allah in Jenseits belohnen wird, sondern Bushra auch, dass Hilfe auch in diesem Leben schon kommen kann. Ja, man soll nicht denken, dass nur aushalten und keine Hilfe und wir müssen immer nur Schlechtes ertragen. Nein, wir sehen zum Beispiel Muhammad s.a.w., es gab eine Zeit, wo er vertrieben wurde aus seiner Heimatstadt. Und dann sehen wir ein paar Jahre später eine Zeit, wo er mit einer Armee von Tausenden von Menschen, ohne dass er kämpfen muss, die ganze Stadt ergibt sich vor ihm, wieder dieselbe Stadt betreten kann und betritt. Und er ist jetzt derjenige, der sagt, dass heute wird jedem vergeben, der das und das macht. Heute wird jedem vergeben, er ist jetzt derjenige, der die Regeln aufstellt. Allah hat ihm zu seinem Lebzeit noch dieses Wunder und diese Zeit noch gezeigt, dass die Menschen in Massen zum Islam kamen. Es gab eine Zeit, wo er mit 5, 6, 7 Leuten sich versteckt halten musste und versteckt sie das Gebet verrichten mussten, damit die Kuffar sie nicht verfolgen würden. Und dann gab es eine Zeit, wo er zu Zehntausenden Hajj machte und vor Tausenden und Tausenden Leuten seine Abschiedspredigt, sallallahu alaihi wasallam, dann hielt. Subhanallah. Also Hilfe kommt auch in diesem Leben und wir müssen vertrauen, dass unsere Taten, unsere Geduld niemals bei Allah umsonst oder verschwendet werden. Wer sind denn die Geduldigen, die standhaft Ausharrenden? Al-Ladina, das sind diejenigen, إذا أصابتهم مصيبة, wenn sie ein Unglück trifft. أصابتهم. Dieses Wort kommt von Sabe, von mit Fort. Und das heißt wörtlich, also ursprünglich, das Treffen des Pfeiles auf sein Ziel. Also wenn etwas genau auf sein Ziel trifft. Und das Wort zeigt also schon, dass eine Musiba, die uns trifft, wenn wir Musab sind, wenn wir getroffen werden, dass das etwas war, was uns treffen sollte. Das ist wie ein Pfeil, der uns treffen sollte und auf uns, wir waren das Ziel und das genau auf sein Ziel, genau dort, wo es hin sollte, ist es aufgetroffen. Und das gibt dann, allein dieser Gedanke gibt einem schon Ruhe, dass auch wie in diesem Hadith es heißt, ungefähr, dass und wisse, dass wenn alle Djinn und alle Menschen sich versammeln würden, um dir in einer Sache zu nützen, sie würde dir nicht nützen, außer Allah hätte es schon für dich geschrieben. Und wenn alle Djinn und alle Menschen sich versammeln würden, um dir in einer Sache zu schaden, sie würde dir nicht schaden, außer Allah hätte es schon für dich geschrieben. Also Schaden, Nutzen sind Dinge, die nicht zufällig passieren oder allein in unserer Macht liegen. Was wir machen können, bemühen. Klug handeln. Dua machen. Aber der Rest, was uns treffen soll, das sollte uns treffen. Das sollte uns nicht verfehlen. Und allein das lässt einen schon ruhig werden. Also, die Geduldigen sind diejenigen, wenn sie ein Unglück trifft, qalu, was sagen sie?
إنا لله وإنا إليه راجعون. Wahrlich, wir sind Allahs und wahrlich, wir sind zu ihm zurückkehrende. Also das ist eh alles für Allah. Auch wir kehren zu ihm zurück. Ob jetzt mir das eine oder andere passiert ist und das eine oder andere mir schon genommen wurde, dann ich gehe doch auch bald zurück zu Allah und dieser Gedanke gibt ihnen Ruhe. Und das ist also ein Satz, der bei Allah beliebt ist, mit dem wir unsere Geduld äußern können und wenn wir den sagen, dann auch Belohnung von Allah bekommen. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Das soll die Reaktion eines Gläubigen sein, wenn ihn irgendein Unglück trifft. Und das muss nichts Großes sein. Bei großem Unglück sowieso und auch bei kleinen Sachen, die uns hier und da stören, wenn der Fuß sich irgendwo anstößt, wenn uns mit dem Messer uns schneiden beim Kartoffelschälen, wenn das Licht ausfällt, der Strom ausfällt. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Schimpfen, fluchen, warum ich, ach ich schon wieder und ach ich bin ja so und warum musste das auch hier stehen? Ja, das nützt überhaupt keinem was. Das bringt uns kein Deut weiter. Das macht den Schaden, der entstanden ist, um nichts geringer. Im Gegenteil, wir vermehren ihn noch, weil wir uns dazu auch noch körperlich auch noch anstrengen und unseren Blutdruck erhöhen. Sondern, was kühlt uns ab? Was bringt uns Nutzen? Was bringt uns Belohnung? Was macht die Sache schnell vergessen? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Diesen Satz natürlich mit Überzeugung zu sprechen und somit seiner Geduld Ausdruck zu verleihen. Subhanallah. In Ibn Kathir wird eine Überlieferung von Ahmed überliefert, also ein Hadith von Ahmed, dass der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam sagte, dass kein Muslim wird mit von einem Unglück getroffen und dann sagt er istirja, also diesen Satz inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, wenn ihn dieses Unglück trifft, und dann sagt er O Allah, und das ist eine Dua, Allahumma, O Allah, ajirni fi musibati, gib mir Belohnung in meiner Musiba, in meinem Unglück. Wachlufli, und gib mir Ersatz, khairen, besseres, minha, als das, was ich verloren habe. Und dann, also kein Mu'min, der das sagt, illa fa'ala dhalika bih, außer dass das für ihn gemacht wird. Also Allah wird ihm auch Besseres geben und ihm Belohnung für das geben. Und da gibt es eine Überlieferung von Salama, dass als ihr Mann starb, ist auch von Ahmed, also ist dieselbe Überlieferung, dass bei Ahmed steht, dass Salama genau diese Worte sich merkte und dann als Abu Salama, also ihr Mann, die sie natürlich, sie hatte Kinder mit ihm und sie liebte ihren Mann natürlich, als er starb, sagte sie genau dieses und sagte dann diese Dua. Also inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa khlufli khairan minha. Diese Dua machte sie bei dem Tod ihres Mannes. Wie viel dass man in dieser Situation noch eine Verbindung mit Allah überhaupt hat. Das zeigt ja schon von Iman. Ja, normalerweise dann hat man Blackout oder ist man völlig fertig, dass man gar nicht mehr an diesen Satz denken kann, geschweige denn ihn mit Überzeugung sprechen kann. Aber ihr fiel ihr dieser Satz noch ein und sie sprach ihn und dachte bei sich aber, das wäre ich besser als Abu Salama. Also ich mache ja gerade Dua, Allah gib mir Besseres, als was ich verloren habe, aber wer ist besser als Abu Salama? Und Subhanallah, als ihre Edda, also diese Zeit, nach der die eine Witwe wartet, bis sie sich wieder neu vermählen kann, als die zu Ende war, kam der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, und bat dann um ihre Hand, Subhanallah. Und sie wurde dann zu Ummul Mu'minin, zur Mutter der Gläubigen, durch ihre Ehe mit Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. Und sie sagte noch, als er um ihre Hand bat, dass ja, Rasulullah, ich bin alt und ich habe Kinder und so. Und er sagte dann, nein, ich bin auch alt und deine Kinder sind wie meine Kinder. Subhanallah, was für Menschen und was für eine Art und Weise, mit einer Prüfung umzugehen. Subhanallah. Und Allah verspricht auch im Koran für solche Menschen, die sich so benehmen bei einer Prüfung, Ulaika alayhim salawatun min rabbihim, das sind jene, auf die die Segnungen ihres Herrn herabkommen. Wa rahma und Barmherzigkeit. Wa ulaika humul muhtadun. Und jene sind die, die rechtgeleitet sind. So benehmen sich rechtgeleitete Leute. Ihdina as-sirat al-mustaqim, rechtleite uns auf den geraden Weg. So benimmt sich ein Rechtgeleiteter. Er ist mit einer Musiba nicht völlig außer Kontrolle gesetzt. Er verliert nicht das Maß, sondern er erinnert sich an die Vergänglichkeit aller Dinge. Er erinnert sich an die dem alles gehört, zu dem alles zurückkehrt und sagt inna lillahi wa inna ilayhi raji'un und kriegt damit Segen in dieser und in der nächsten Welt.
Und auf solche kommen dann also die Segnungen, Salawat. Wenn das für Allah gebraucht wird, dann sind das Segen von Allah und Vergebung. Und wenn wir Salawat machen, dann heißt das Dua machen für jemanden. Okay? Also Salawat kann gebraucht werden im Kontext von Allah macht Salawat und dann ist das Vergebung und Segen. Und wenn wir Salawat machen, zum Beispiel wir schicken Salawat auf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, was heißt das? Wir machen Dua für ihn. Dua, dass Allah ihn segnen möge. Okay? Weil wir können ja nicht jemanden segnen. Das macht nur Allah allein. Und nun, nachdem ja Subhanallah, und das sind also die Muhtadun, die nämlich, warum Muhtadun? Weil nämlich in einer guten Situation, wenn es uns gut geht, dort fromm zu sein und Allah zu danken, das ist vielleicht einfach. Wenn alles nach unserer Nase läuft, dann ist es einfach, Geduld zu haben. Aber in so einer Situation Geduld zu bewahren, das zeigt von Hidayah. Das zeigt, dass das Herz Richtung Allah zeigt und dass man Allahs Zufriedenheit auch in dieser Situation nicht verlieren will. Und wir haben jetzt also über die Geduld gesprochen. Und jetzt folgt ein Beispiel von einer von einem großartigen Sabr. Und so großartig, dass er für Vorbild für alle Zeiten genommen wurde. Dass Allah es zu einem Vorbild für alle Zeiten machte. Und zwar geht es um die Frau von Ibrahim a.s., Hajar, die allein mit ihrem Kind, Ismail a.s., mit ihrem Baby, ohne irgendeine Seele in Mekka alleine gelassen wurde. Zu einem Zeitpunkt, wo es in Mekka nichts gab. Keine anderen Bewohner, kein Wasser, kein Einkaufsmarkt, kein Haus, nichts. Aber es war Allahs Befehl, das lasse deine Frau und dein Kind dort und Allah wird ihnen helfen. Und der Mann, Ibrahim a.s., gehorchte und sie, als sie verstand, dass es Allahs Befehl war, gehorchte auch und blieb dort mit ihrem Kind. Als das Wasser zu Ende ging, und das ist eine längere Geschichte, inshallah, ich erzähle sie hier nur kurz für unseren Kontext, dass als das Wasser zu Ende ging, das Baby anfing zu schreien, dann wird über Hajar überliefert, dass sie dann von zwei Hügeln, und das waren diese Safa und Marwa, diese zwei Hügel in der Nähe von der Kaaba, dass sie von einem zum anderen rannte, lief, um in ihrer Bemühung Wasser zu finden. Sie sucht, sie bemüht sich, schaut aus, gibt es jemanden oder gibt es irgendwo, wo ich Wasser finden kann. Doch ihre Zunge äußert keinerlei Klage. Kein Verzweifeln, keine Klage, nur Bemühen. Und dass Allah gefiel dieses Opfer oder diese Art und Weise von Geduld so sehr, dass er dieses Hin- und Herlaufen von einem Berg zum anderen, um Wasser zu finden für ihr Kind, aber in völliger Geduld, in völligem Vertrauen auf Allah, Allah gefiel diese Art so sehr, diese Tat so sehr, dass er sie zum bleibenden Teil von Hajj und Umrah machte, für alle kommenden Zeiten. Und für Männer und Frauen. Das ist ein Vorbild von einer Frau, dass hier auch Männer praktizieren, dass sie, wenn sie Hajj oder Umrah machen, Sa'i machen, Sa'i, dieses Hin- und Herlaufen zwischen Safa und Marwa, um ihre Umrah zu vervollkommnen. Und wir sehen also, Ibrahim a.s. baute das Haus, die Kaaba, doch wer belebte diesen Ort ganz zum Anfang, als noch nichts da war? Hajar und ihr Sohn. Und Allah belohnte diesen Sabr schon dort, also direkt zu dem Zeitpunkt, wo sie also diese Geduld hatte, belohnte Allah das direkt, indem er ihr dann, kennt ihr alle die Geschichte von Samsam, eine Quelle bei ihrem Kind fließen ließ, die bis heute noch fließt, die wir als Samsam nennen, also das Wasser, das in einer Wüste von nirgendwoher, also kein Anschluss an einen anderen Fluss oder eine andere Quelle hat, einfach, das wurde untersucht, das kommt einfach aus dem Sand, also hat keine Verbindung mit irgendeinem Fluss oder so. Und diese Quelle, die damals für dieses Kind, für dieses Baby und seine Mutter, hat Allah sprudeln lassen, das bis heute noch weiter fließt und den Menschen zu trinken gibt, diese Millionen von Menschen, die jedes Jahr Mekka besuchen, um dort Hajj oder Umrah zu verrichten. Und über dieses Wasser wird auch gesagt, dass es sehr nahrhaft ist, wie Nahrung. Bakterien können sich darin nicht so schnell bilden wie in anderen Gewässern. Und so viele Menschen trinken davon, doch es geht nicht zu Ende. Subhanallah. Also was für eine Belohnung für ihre Standhaftigkeit und ihre Geduld und ihre Fernhalten von Klage und Verzweifeln. Und Allah sagt also, Inna Safa wal Marwata min Sha'airillah. Wahrlich, Safa und Marwa sind von den Orten der Kulthandlungen Allahs. Sha'ira, Sha'air
ist also Plural von Sha'ira. Sha'ira heißt wörtlich Zeichen. Und damit ist hier in diesem Fall Zeichen von Ibada gemeint. Also ein Ort oder auch eine Zeit, an der Ibada verrichtet wird. Das ist ein Sha'ir von Allah. Also ein Ort der Kulthandlungen, kann aber auch ein Tag der Kulthandlungen sein. Wo also gewisse Riten durch vollzogen werden, die der Ibada, dem Gottesdienst Allahs, dienen. Also Safa und Marwa, zwischen diesen zwei Hügeln, die sich in der Nähe der Kaaba befinden, zwischen diesen zwei Hügeln hin und her zu laufen, Sa'i zu machen, wenn man Umrah oder Hajj macht, ist von Ibada von Allah, ist von den Zeichen, die zur Ibada von Allah gehören. Also mit anderen Worten, ihr sollt das machen. Das ist Ibada, das ist Teil der Kulthandlungen, Teil des Ritus, das Allah uns aufgetragen hat, um Hajj oder Umrah zu machen, dass ihr das macht. Und dann sagt Allah weiter, فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ. Und so, wer also Hajj macht, Hajj al-Bayta, also das Haus, damit ist die Kaaba gemeint, wer Hajj zum Haus macht, und Hajj ist das Besuchen der Kaaba, um gewisse festgesetzte Riten zu vollziehen, die festgesetzt sind, wie zum Beispiel nach Mina zu gehen, Musdalifa etc. etc. Das werden wir beim Thema Hajj noch genauer besprechen. Oder wer Umrah macht. Umrah ist, das Haus zu besuchen, um Tawaf zu machen, Sa'i zu machen und dann den Ihram zu lösen, indem man sich den Kopf rasiert oder für die Frauen halt das Haar kürzt. Wer also Umrah oder Hajj macht, فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِ, dann ist es keine Sünde für ihn, أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا, dass er zwischen den beiden, nämlich zwischen Safa und Marwa, Tawaf macht. Tawaf heißt wörtlich, kommt von also Tawafa, heißt wörtlich, um etwas umgehen oder hin und her gehen. Und damit ist der Sa'i zwischen Safa und Marwa gemeint. Wer also Umrah und Hajj macht, für ihn ist es keine Sünde, dass er Sa'i macht zwischen Safa und Marwa. وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. Und wer freiwillig Gutes tut, so ist Allah wahrlich dankbar und allwissend. Und die Frage ist natürlich, warum sagt Allah, das ist keine Sünde, das zu tun? Ja, für uns ist das ja klar, weil wir das gar nicht anders gelernt haben, als wer Umrah macht, Hajj macht, der muss auch Sa'i zwischen Safa und Marwa machen. Wir kennen das ja gar nicht anders. Aber zur Zeit, als der Koran offenbart wurde, war es so, dass diese zwei Hügel auch schon in der Jahiliya als Kultorte oder als religiöse Orte behandelt wurden. Nur war es so, dass, wie die Kuffar es leider auch mit der Kaaba gemacht hatten, dass die mekkanischen Götzendiener zwei Götzen auf je einem Hügel gesetzt hatten. Also hier lesen wir, dass Isaf war auf As-Safa, also ein Götze, der Isaf ist, war auf Safa, und Naila war auf Marwa, Al-Marwa. Und wenn die Götzendiener dann Hajj, also in Anführungsstrichen Hajj oder Umrah machten, dann gingen sie von Hügel zu Hügel und küssten dann diese Götzen. Und als dann der Islam kam, waren die Muslime zögerlich, was dann Sa'i zwischen diesen zwei Hügeln anging, weil sie nicht genau wussten, ist das jetzt etwas, was die Götzendiener so eingeführt haben, oder was die Götzendiener halt nur tun, oder ist das etwas, was Teil des wahren Religion von Ibrahim a.s. ist. Und Allah versichert hier also, nein, das zu machen, was Hajar gemacht hat, ist von den Sha'airillah, und wer Umrah und Hajj macht, der soll das machen, das ist keine Sünde, im Gegenteil, es ist sogar Teil, feststehender Bestandteil von Hajj oder von Umrah. Subhanallah. In Bukhari wird auch eine Überlieferung, dass Ahsan bin Suleiman sagte, ich fragte Anas bin Malik über diese Aya, und er antwortete, wir dachten zu Anfang des Islam, dass dies eine Tradition der Jahiliyyah wäre, und deswegen ließen wir es. Also wir ließen es, zwischen Safa und Marwa Sa'i zu machen. Und da offenbarte Allah, nein, inna Safa wal Marwa min Sha'airillah etc., was wir bis jetzt gelesen haben. Und wir sehen also, dass das normale Hügel sind, wie viele andere. Nicht mal besonders hoch. Aber da eine Dienerin von Allah dort ihren Gottesdienst bewies, ihre Geduld bewies, bezieht Allah diese Hügel auf sich. Sha'airillah, die Zeichen Allahs, Orte, wo die Ibadah Allahs vollzogen wird. Und wir sehen also, dass wie Allah am Ende der Ayah auch sagt, dass وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا, wer freiwillig Gutes tut, فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ, Allah ist dankbar. Und hier sehen wir also diese wirkliche Bedeutung von Dankbarkeit. Allah erkennt unsere Taten an. Vor tausenden von Jahren ist eine Frau zwischen diesen zwei Hügeln hin und her gelaufen und Allah hat diese Tat so anerkannt, dass bis heute noch und bis Yawm al-Qiyamah, bis es Hajj und Umrah gibt, Leute genau diesem Beispiel folgen werden und auch zwischen diesen zwei Hügeln hin und her gehen werden, um diese Tat, diese Geduld von dieser Frau nachzuahmen. Subhanallah, wie hat Allah ihre Tat anerkannt? Und auch genauso ist es mit uns. Wir machen eine gute Tat, Allah gibt uns 10 dafür Belohnungen. Wir gehen einen Schritt auf Allah zu, Allah kommt uns eine Handlänge entgegen. Oder eine Armlänge entgegen. Allah läuft auf uns zu, wenn wir ihm entgegengehen. Allah erkennt unsere Taten an, nichts geht verloren und wir sollen nicht denken, dass weil wir etwas aushalten oder Geduld haben, dass wir uns etwas verlustig geht. Nein, im Gegenteil, Allah ist Shakirun und allwissend. Er sieht jede einzelne unserer Taten, jede einzelne Qualität hinter der Tat, welche Nia dahinter steckt. Und Allah ist dankbar, er erkennt das an und er wird uns dafür belohnen.
إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ.
Jetzt wird das Thema wieder zurückgedreht auf gewisse Menschen aus den Ahlul Kitab. Und das soll uns natürlich auch als Warnung dienen, dass wir nicht diesen selben Fehler, dieser selben frevelerische Tat auch nachtun. Und zwar gibt es einige in der Ladine, Yaktumuna, sie verheimlichen, sie verbergen, sie verschweigen. Und zwar was? Ma anzalna min al-bayyinati wal-huda min ba'di ma bayyannahu lin-nasi fil-kitab. Sie verschweigen von den klaren Beweisen und von der Rechtleitung, nachdem wir es für die Menschen klar gemacht haben. Und zwar wo? Fil-kitab, im Buch. Also Allah hat ein Buch geschickt. Da ist die Tora, da ist die Injil, für uns der Koran. Und darin sind klare Beweise und darin sind Rechtleitung. Und diejenigen, die sich jetzt damit auskennen, das sind natürlich dann die Gelehrten, die verschweigen davon gewisse Dinge. Die verschweigen klare Beweise. Die verschweigen Rechtleitung, die in diesen Büchern enthalten ist. Und wenn damit die Ahlul Kitab gemeint sind, dann ist vor allem ihr Verschweigen gemeint, dass sie verbargen, dass in ihren Schriften schon Muhammad sallallahu alaihi wasallam prophezeit worden war. Und sie erkannten ihn anhand dieser Prophezeiungen, aber verschwiegen es vor den anderen, vor ihren Mitgläubigen oder vor ihren Folgern, damit ihre Folger nicht Muslime werden würden. Also aus Angst, ihre Stellung zu verlieren, dass wenn die alle Muslime werden, dann nehmen die uns ja nicht mehr als Gelehrte. Wenn die alle Muslime werden, dann müssen wir die Religion anerkennen, die Muhammad sallallahu alaihi wasallam bringt, und dann haben wir nicht mehr eine eigene Tradition, da sind wir ja nicht mehr die etwas zu sagen haben. Aus all diesen Interessen verbargen sie also dieses Wissen und ließen die Menschen in Unwissenheit und verbargen diese kostbare Information vor den Menschen und ließen sie somit auf dem Irrweg gehen. Und wegen der Unwissenheit der Menschen, des Volkes, vermehren sich natürlich auch Sünden. Jetzt gibt es auch ein Hadith darüber, dass die Ulama der Bani Israel oder der Ahle Kitab kritisierten erst ihr Volk für ihre Sünden, dann hörten sie auf zu kritisieren und irgendwann saßen sie auch dabei, wenn diese Sünden praktiziert wurden. Und das ist eine große Sache. Also hier werden vor allem die Gelehrten daran gehalten, dass sie bloß nicht diesen Fehler machen, dass sie Wahrheit verschweigen. Klare Beweise verschweigen, Rechtleitung verschweigen. Das ist so wie zum Beispiel ein Arzt, der weiß, welche Medizin er geben muss und es verschweigt und die Leute einfach weiter krank sein lässt. Was sagen wir über so einen Arzt? Der hat eine große Verantwortung auf sich genommen. Die anderen wissen ja nicht, was die Heilung ist. Die können nichts dafür, wenn ihre Mitmenschen krank sind oder leiden. Aber die Ärzte, die müssen es besser wissen. Genauso auch die Ulama, die Wahrheit kennen, die sich auskennen mit dem Buch, die haben eine umso größere Verantwortung, dass sie die Menschen auf die Rechtleitung hinweisen und mindestens nicht verschweigen und die Wahrheit immer kundtun. Und Allah verurteilt dieses Verhalten also mit strengen Worten. Ulaika yal'anuhumullah. Allah verflucht solche Menschen, die sowas machen, die Rechtleitung verbergen, die Bayyinat, die klaren Beweise verschweigen. Nachdem Allah ja alles getan hat, Allah hat die klare Offenbarung schon geschickt, das Buch schon gegeben. Min ba'di ma bayyanahu linnas. Wir haben es den Menschen schon klar gemacht. Aber die stellen sich jetzt als Hindernis zwischen Allah und den Menschen auf und sagen, nein, nein, wir gehen das den Menschen nicht weiter. Subhanallah. Allah verflucht sie, und wenn jemand verflucht ist, dann ist er fern von der Rahma von Allah. وَيَلْعَنُمُ اللَّائِنُونَ. Und alle Verfluchenden verfluchen sie. Alles, was fluchen kann, verflucht sie. Und die Engel und die Schöpfung, alles verflucht solche Menschen. Subhanallah, Allah bewahre uns. In einem Hadith von Ahmed heißt es, dass man su'ila an ilmin fakatamahu, wer über ein Wissen gefragt wird und es dann verschweigt, ulzima yawm al-qiyamati bi lijamin min nar. Der wird am Tag der Auferstehung mit einem Feuer, sowas ähnliches wie Zügel, gezügelt. Also diese Zügel, die man um ein Pferd legt, das durch den Mund auch geht, sowas aus Feuer kriegt dieser Mensch. Allah bewahre uns. Allah bewahre uns. Und dagegen lesen wir dann in anderen Hadithen, und da gibt es viele, viele darüber, dass dagegen diejenigen, die den Menschen Gutes beibringen, Mu'allim al-Nasi al-Khair, die den Menschen Khair beibringen, gute Gelehrte sind, die ganze Schöpfung macht Dua für sie. Die gesamte Schöpfung macht Dua für sie. Im Hadith heißt es sogar, die Fische im Wasser und die Ameisen in ihren Höhlen. Sogar die machen Dua für jemanden, der Wissen verbreitet für die Menschen. Oder in Amsahi-Hadith heißt es auch, dass wer auszieht auf einem Weg, um Wissen zu erwerben, Allah macht ihm den Weg zum Paradies leicht. Also wir sehen also, dass der Weg zum Wissen und natürlich das dann auch weiterzugeben, ist also voll von Segen, voll von Ehre, voll von Vergebung. Alles macht Dua für dich. Und dagegen aber so eine große Warnung, dass wer es aber verschweigt, obwohl er weiß, aus eigenen Interessen oder weil es ihm ungemütlich ist oder zu faul ist oder aus irgendwelchen Gründen, dass Allah hier sagt, alles Verfluchende verflucht sie. Allah bewahre uns. Abu Huraira radiallahu anhu sagt in einem, also Bukhari zitiert diese Aussage, das wäre nicht diese Ayah in Allahs Buch, dieser Vers, dann hätte ich kein Hadith mehr erzählt. Subhanallah, weil aus Angst etwas Falsches zu erzählen, hätte ich kein Hadith erzählt, wenn diese Ayah nicht wäre. Inna alladhina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal-huda. Und er hat diese Ayah gemeint. Subhanallah. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا. Außer diejenigen, die bereuen, sich Allah reumütig zuwenden. وَأَصْلَحُوا. Und nicht nur einfach sich bereuen und dann weiter so schlecht bleiben, sondern sie verbessern sich. وَأَصْلَحُوا. وَبَيَّنُوا. Und jetzt klar machen. Sie müssen das Schlechte, was sie geleistet haben, auch wieder gut machen. Jetzt müssen sie auch die Wahrheit erzählen. فَأُولَٰئِكَ. Dann, für diese gilt dann eine Ausnahme. Für die gilt dann nicht, dass Allah und alles, was flucht, sie verflucht, sondern فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ. Allah wendet sich diesen auch in Vergebung zu. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Und ich bin doch der Reueannehmende, der Allbarmherzige. Also subhanallah, selbst so ein großes Verbrechen, über das Allah eben noch gesagt hat, sie werden verflucht von Allah und allen Fluchenden, aber wenn jemand sich Allah reumütig zukehrt und sagt, okay, ich werde mich verbessern und das dann aufholt, dann vergibt Allah auch direkt, und das ist Allahs Barmherzigkeit. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ. Diejenigen, die Kufr, also ungläubig sind, den Glauben verweigern und sterben. Also in diesem Zustand der Glaubensverweigerung sterben. وَهُمْ كُفَّارٌ. Und sie sind Ungläubige, also der Tod ereilt sie im Zustand der Wahrheitsverleugnung. أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ. Auf sie ist der Fluch von Allah. وَالْمَلَائِكَ. Und von den Engeln. وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. Und von allen Menschen. Von allen Menschen trifft sie der Fluch. Von allen Menschen. Mujahid sagt, in Ibn Kathir wird er zitiert, also Mujahid war ein Mufassir, er sagt, wenn die Erde von einer Trockenzeit geschlagen wird, dann sagen die Tiere, Das ist wegen den Sünden von den Kindern von Adam. Möge Allah die Sünder von den Kindern von Adam verfluchen. Subhanallah. Die Tiere sagen, überleg mal Tiere, denen wir keinen Wert beimessen. Wir denken, wir sind so viel besser als die. Und die verfluchen die Sündiger von den Menschen, wenn die Erde von einem Unglück getroffen wird. Dann fällt alles miteinander zusammen. Wenn ein Ort voll von Sündigern ist, dann wird dieser Ort auch Prüfungen erleiden. Dann kommen Prüfungen, Unglücksfälle etc. darauf herab. Und die Tiere wissen das ganz genau und deswegen verfluchen sie dann diese Sündiger, und geschweige denn Kafir, der der Welt so viel Schlechtes gebracht hat. Und Nasi Ajma'in und von allen Menschen allesamt. Khalidina fiha, sie werden ewig bleibende darin sein, also in der Strafe. La yukhaffafu anhumul adab, ihnen wird die Strafe nicht erleichtert werden. Wa lahum yundarun, und ihnen wird kein Aufschub gegeben werden. Also keine Erleichterung, kein Aufschub, ganze Zeit ununterbrochene Strafe von Allah aufgrund ihrer Glaubensweigerung. Und Kufar, Kafar heißt etwas wissen und dann verleugnen. Also die wussten genau, aber, oder sie haben davon erfahren, von der Botschaft, von der Wahrheit erfahren und sie dann verleugnet aufgrund ihres Stolzes oder aufgrund ihrer irgendein Grund und Allah bestraft diese Tat so hart. Und was sollen diejenigen, die das Wissen verschwiegen haben und sich dann bessern, das Wissen, die Bayyinat, die klaren Beweise jetzt weitergeben wollen, weiter mitgeben wollen, klar machen wollen, was sollen sie vor allem, was ist die große Botschaft, die wir als Ummat und Wasata auch und auch als die Gelehrten unter uns und zu allen Zeiten, was ist die Hauptbotschaft, zu der alle Propheten riefen? Wa ilahukum ilahun wahid. Und euer Gott ist ein einziger Gott. Wenn diese Botschaft nicht stimmt, wenn das nicht die Basis ist von all dem, was wir machen, dann haben wir keine Basis. Dann ist alles andere umsonst. Wenn das nicht stimmt, wenn da Fehler sich einschleichen, wenn in diesem Glaubensbekenntnis sich Fehler einschleichen, dann ist alles andere umsonst. Das muss glasklar sein, das ist die Basis, auf der alles aufbaut. Das ist diese Samen, aus dem alles, alle Früchte entwachsen. Die ganzen Früchte, die unsere Religion trägt, wachsen aus diesem Samen. Wa ilahukum ilahun wahid. La ilaha illahu ar-Rahman ar-Rahim. Und euer Gott ist ein einziger Gott. Es gibt keine Gottheit außer ihm. Er ist der Allbarmherzige und der Barmherzige. Ar-Rahman ar-Rahim ist eigentlich beides Allbarmherzige. Das hatten wir schon am Anfang von Surat al-Fatiha erklärt. Ganze Essenz der ganzen Dawah, die ganze Einladung zum Islam, zeigt sich in dieser Ayah. Zu was ruft die Ummat al-Wasata? Ruft sie dazu, die Menschen, werdet Orientalen, ja, werdet türkisch, werdet arabisch, werdet dies, werdet das. Zu was ruft ein Muslim? Zu dieser einen Botschaft. Zu nichts anderem. Zu keinem Kulturwechsel, zu keinem Gesellschaftsschichtwechsel, zu keinem anderen Wechsel, sondern zu dieser Einsicht, aus der dann alles andere erwächst. Wa ilahukum ilahun wahid. Um diese Aussage herum soll sich das ganze Zentrum der Muslime, das ganze Zentrum der Dawah bilden. Wenn es daran kein Iman und kein Yaqin gibt, dann ist alles andere sinnlos. Also wenn wir auch lernen und Wissen uns aneignen und das aber nicht verinnerlichen und das nicht weitergeben, diese eine Botschaft, wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illahu, dann ist alles Lernen und alles Erzählen ansonsten sinnlos, wenn nicht dahinter diese Basis, dieser Glauben dahinter steht. Und wir haben dann unsere Pflicht nicht wahrgenommen, wenn wir diese klare Sache nicht weitergeben. Wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illahu ar-Rahman ar-Rahim. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وجزاك الله خيرا